Und ich fand es halt gerade spannend, Unternehmen zu finden, die halt eine gewisse Substanz halt haben und wo man vielleicht auch sagen kann, die haben vielleicht die letzten 20, 30 Jahre am Markt vorbeigelebt. Beispiel Strunkmann und Meister. Da war halt relativ klar, dass der Eigentümer zu einem 31.12. das Unternehmen letztendlich einfach abschließen und beenden wollen würde. Wir waren eigentlich nur auf ein Mittagessen verabredet und ich bin 6 Stunden später mit einem Koffer voll Jahresabschlüsse nach Hause gefahren. Und bevor man hingeht, war es für mich eigentlich immer wichtig zu sagen, eigentlich die ersten 6 bis 12 Monate nicht alles direkt auf 180 Grad zu drehen. Sprich, das war häufig sowas wie, wenn wir jetzt über Direct-to-Consumer sprechen, es gab nie wirklich eine Website, es gab nie ein Shop-System. Also dieser ganze Bereich war dann häufig sowas, wo man sagte, okay, den darf ich mir jetzt nehmen und da kann ich jetzt erstmal komplett drin rumrühren. Aber von mir aus das bestehende Produktsortiment, das fasse ich jetzt mal die nächsten 6 Monate nicht an oder den Markenauftritt fasse ich jetzt erstmal nicht an, weil da natürlich auch eine gewisse Eitelkeit häufig mit schwingt. Das, was wir als erstes gemacht haben, ist halt den Kunden möglichst schnell mit einzubeziehen. Ich habe ein erstes Sortiment zusammengebaut, noch in klassischer Beratermanier den Produktkatalog in PowerPoint gebaut und bin dann eigentlich ganz klassisch in der Kaltakquise von Flensburg bis Lindau mit meinem Rollkoffer durch die Gegend gegangen und gesagt, guten Tag, ich bin der Inhaber von Klar Seifen, Deutschlands ältester Seifenmanufaktur.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein.
Die älteste Seifenmanufaktur Deutschlands startete 1840 in Heidelberg. Heute gehört sie Jan Heipke. Doch damit nicht genug. Jan hat eine ganze Reihe an Traditionsunternehmen gekauft. Seine These? In alten Betrieben steckt Zukunft. Wie er Unternehmen auswählt, welche Maßnahmen er ergreift, um die Unternehmen fit für die Zukunft zu machen und wie er den Spagat zwischen den verschiedenen Unternehmen und Aufgaben schafft, frage ich ihn in dieser Podcast-Folge. Hallo, Jan.
Hi, René. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Ist ja auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Und deshalb würde ich gleich mal mit so einer Hallo-Wach-Frage anfangen. Basierend auf deiner Erfahrung und auf den Übernahmen, die du jetzt so schon getätigt hast, was sind aus deiner Sicht die 3 größten potenziellen Fehler, die bei der Übernahme von Unternehmen passieren können?
Also ich würde wahrscheinlich einmal sagen, dass man ganz doll aufpassen muss, dass es keine Liebhaberei ist, die man kauft. Also sprich, dass man sich primär nur in ein Produkt verliebt. Ich hatte, als ich letztendlich mit der Seife gestartet bin, viele Freunde, die gesagt haben, oh, Seife, wie langweilig, kannst du nicht was mit Gin oder Schokolade machen? Mhm. Also deswegen, das ist, glaube ich, so der Punkt, wo man sagt, es darf jetzt nicht nur die persönliche Überzeugung sein, dass man dieses eine Produkt jetzt besonders gut findet. Mhm. Ich denke, allgemein für Unternehmensnachfolgen sollte wichtig sein, dass man halt nicht diese Kundenabhängigkeit von einem Kunden hat, der, ich sag mal, mehr als 30-40% des Umsatzes ausmacht, weil natürlich damit auch einhergeht, eine gewisse Abhängigkeit zu dem vorherigen Eigentümer. Sprich, man nicht 100% garantieren kann, wenn der jetzt auch geht, ob der Kunde dann halt auch bleibt. Mhm. Und für mich war es eigentlich immer wichtig, dass eine gewisse Basis stehen muss. Also sprich, es sind ja alles Produktionsunternehmen, die ich da führe. Und man sicher gehen musste, dass die allgemeine Basis grundsätzlich funktioniert. Man Kollegen vor Ort hat, weil ich halt auch viel unterwegs bin, die sich dann zumindest auf die Produktdelivery oder das Produktionsunternehmen sozusagen grundsätzlich kümmern können. Mhm. Das wären, glaube ich, so die 3 wichtigsten Punkte für mich.
Ah. Ich glaube, das werden auch Punkte sein, die wir im Rahmen jetzt der Folge noch an der einen oder anderen Stelle hören. Lass uns vielleicht gleich mit dem ersten anfangen. Also jetzt haben dir Freunde gesagt, Mensch, willst du nicht Gin oder Schokolade machen? Ich hätte jetzt eingeworfen, im Trend liegen ja gerade, also liegen schon seit Jahren Themen wie Software, jetzt natürlich KI. Von daher die Frage, warum verfolgst du die Vision, Traditionsunternehmen und alte Marken und auch Unternehmen, Produktionsbetriebe, so wie du ja auch gerade gesagt hast, fortzuführen, statt eben jetzt solche Trends, auf die neuen Trends zu setzen?
Genau, also die Leidenschaft kam eigentlich während meiner Zeit an der Uni, wo ich über eine alte Studie aus dem Handelsblatt damals gestoßen bin, wo halt stand, dass knapp 77.000, 80.000 Unternehmen in Deutschland zur Nachfolge bestehen. Mhm. Und da halt bei vielen halt keine klassische Nachfolge gefunden werden kann. Und wie gesagt, ich habe 2006 abgeschlossen. Viele sind danach letztendlich ins Investmentbanking oder in die Beratung. Ich war auch erstmal 3-4 Jahre in der Unternehmensberatung. Aber viele sind dann, was du halt auch eben meintest, nach Berlin gegangen, Softwareunternehmen gegründet und so weiter und so weiter. Und ich fand es halt gerade spannend, Unternehmen zu finden, die halt eine gewisse Substanz halt haben und wo man vielleicht auch sagen kann, die haben vielleicht die letzten 20, 30 Jahre am Markt von der klassischen Marken- oder Marketingseite vorbeigelebt, wo man da letztendlich Hebel hätte oder Hebel sieht, die man ansetzen kann, um möglichst schnell einen gewissen Impact zu erreichen.
Und um diese Unternehmen zu finden und zu sagen, Mensch, da steckt jetzt noch Leben drin, da ist eine Substanz da, worauf schaust du da genau? Wie findest du das raus?
Also mir geht es eigentlich darum, immer zu gucken, dass, was ich vorhin auch meinte, man eine gewisse Produktsubstanz halt hat. Also sprich, sind es Produkte, die grundsätzlich am Markt gefragt werden. Mhm. Das war jetzt bei der Seife vergleichsweise einfach auf der einen Seite, obgleich natürlich viele auch gesagt haben, ah, Mensch, Seife, ist das überhaupt noch ein Produkt, was heute spannend ist, weil viele Leute doch Flüssigseifen benutzen und so weiter und so weiter. Mhm. Aber das war so 2010, 2011 die Zeit, wo halt sehr viel in Richtung Nachhaltigkeit, Made in Germany und Co. letztendlich Produkte gesucht worden sind. Mhm. Und wir dann mit diesem ganzen Thema Plastikfrei und auch wenn wir vielleicht nachher über sowas wie ein festes Shampoo sprechen, eigentlich ganz tolle Produkte hatten, die da irgendwie interessant waren. So, und das war dann sozusagen für mich einmal so der erste Teil, über das Produkt zu gehen und dann zu sagen, okay, sieht man da ein gewisses Potenzial. Also sprich, was ich vorhin noch meinte, wenn man jetzt den Markenauftritt des Unternehmens bis dato sich dann anschaut, gibt es Punkte, an die man ansetzen kann. Weil klar war das relativ einfach, als dass es Deutschlands älteste Heidelberg klar seit 1840 war. Aber alles Attribute, die letztendlich bis dahin noch nie wirklich genutzt worden sind, weil wir eigentlich ausschließlich für andere gefertigt haben und die Marke gar nicht so existent war. Und das habe ich so als großes Potenzial gesehen an der Stelle.
Bei welchen Unternehmen würdest du sagen, da lehne ich ab? Also was sind da auch, was hast du vielleicht auch dir schon angeschaut und was waren so Faktoren, wo du dann gesagt hast, okay, da bin ich raus?
Genau, ich glaube, diese Abhängigkeit, was ich meinte, also wenn es ein sehr starkes Branchenwissen ist, also darf man nicht verkennen, wir produzieren natürlich hier auch Kosmetik zum Beispiel oder bei Strohmeister Tisch- und Bettwäsche. Das sind halt alles Produkte, wo es halt relevant ist, dass man halt ein Team hat, auf das man sich verlassen kann, das halt diese Produktion am Laufen hat. Aber das wären, glaube ich, Punkte, wo ich sagen würde, wenn ich nicht sicherstellen kann, dass letztendlich das Basisgeschäft erstmal so weiterläuft, dass das dann zu mir nicht passen würde. Ja. Plus, wir sind letztendlich eigentlich mit den meisten Marken im Konsumgüterbereich tätig. Sprich, es muss dann jetzt auch in unsere bestehende Organisation quasi reinpassen. Und das wäre für mich eigentlich so ein Faktor, der dann letztendlich dazu führen könnte, dass das für mich nicht interessant wäre.
Mhm. Und die Seifen hast du ja jetzt schon genannt. Dann stell uns doch bitte ganz kurz vor, welche Unternehmen du jetzt konkret im Portfolio hast. Auch das Thema Bettwäsche kam ja schon.
Ja, genau. Also das ist letztendlich einmal Deutschlands älteste Seifenmanufaktur, Klarseifen aus Heidelberg. Mhm. Dann ein zweites Unternehmen, was ich 2012 fortgeführt habe, ist die Firma Strunkmann und Meister, mit der wir jetzt einen reinen DTC-Engel aufgesetzt haben über www.seit1832.de. Dort halt letztendlich individuelle Bettwäsche fertigen. Mhm. 2013 ist dann letztendlich über, ich sag mal, die IHK relativ klassisch an mich angetragen worden, das Unternehmen Edel Natur waren, 1975 gegründet, ist auch ein Kosmetikhersteller, die letztendlich maßgeblich Produkte für Heilpraktiker, Apotheker oder ich sag mal Medizin oder heilpraktisch nahe Berufe erstellen. Das war zu der Zeit häufig dann auch ein B2B-Geschäft, also sprich sehr viel Kabinettware, also größere Gebinde, die dann letztendlich zum Beispiel Heilpraktiker genutzt haben. Und dann vielleicht etwas atypisch jetzt vor ein paar Jahren, die Pumpentechnik Erkrath aus Erkrath, ein Hersteller für Industriepumpen, für die wir, ich sag mal, Pumpen herstellen im Bereich Abwassertechnik, Klärwerkstechnik oder halt auch im Chemie.
Okay, also schon ein, dann doch gerade jetzt auch mit den zwei letzten Kandidaten ein etwas breiteres Portfolio. In welchen Situationen waren denn die Unternehmen oder auch quasi wie schlimm war es um sie bestellt, wenn man mal so fragt?
Das ist immer auch ganz unterschiedlich gewesen, würde ich sagen. Also es gab halt Unternehmen zum einen, wo schon relativ sicher stand, das war so quasi bei den meisten, dass letztendlich entweder eine aktive Nachfolge gesucht wird oder das Unternehmen geschlossen oder liquidiert wird. Mhm. So, ne? Das war halt so ein bisschen, was ich ja meinte, eigentlich bei all denen, die eher konsumgütermarktorientiert waren, also klar Seifen, Edelnatur waren und Struckmann und Meister, die halt wirklich vielleicht die letzten 20 Jahre am Markt vorbeigelebt hatten, nicht wirklich die eigene Marke etabliert haben, eher im Bereich B2B sozusagen anonym aufgetreten sind. Und das war eigentlich sozusagen dann der Ansatzpunkt da.
Ja, da ja jetzt viele, also dieses Thema, ich kaufe jetzt ein Unternehmen. So, das ist ja für viele etwas, wo sie erst reinkommen oder was sie erleben, wenn es dann wirklich soweit ist. Wir kennen das vielleicht aus dem privaten Bereich. Selbst wenn man schon einen Wasserkocher kauft, kann ich mich erinnern, meine Frau neulich stundenlang Recherche betrieben. Insofern, vielleicht kannst du uns nochmal mitnehmen, wie dann so eine typische Annäherungsphase aussieht. Also du merkst oder du siehst, da ist jemand, der hat Interesse. Und auch die Frage, wie tief kannst du halt schon reinschauen, um dann wirklich zu sagen, ja, kaufe ich oder kaufe ich nicht.
Auch das ist immer ganz unterschiedlich, weil ich glaube, also so sehr man versucht, einen klassisch strukturierten Prozess halt aufzusetzen, das Leben und die Realität ist häufig immer ein bisschen anders. Mhm. So, aber es empfiehlt sich schon letztendlich eine gewisse Zeit vielleicht auch so eine Art Shadowing zu betreiben, wo man sagt, okay, man lernt das Unternehmen halt kennen, begleitet es halt für eine Weile. Aber es gibt halt auch andere Situationen, vielleicht kann das einmal erzählen an einem Beispiel Strunkmann und Meister. Da war halt relativ klar, dass der Eigentümer keine externe Nachfolge in den letzten dann 2 Jahren, die er gesucht hat, gefunden hat und zu einem 31.12. das Unternehmen letztendlich einfach abschließen und ja beenden wollen würde. So, und da habe ich ihn gut 2 Monate vorher, also es war eine relativ spontane Geschichte, letztendlich 2 Monate vorher kennengelernt. Wir waren eigentlich nur auf ein Mittagessen verabredet und ich bin 6 Stunden später mit einem Koffer voll Jahresabschlüsse nach Hause gefahren, habe mir das alles angeguckt und hatte dann familienintern eigentlich eine sehr, sehr gute Unterstützung, als dass wir dann innerhalb von einer Woche eine sehr umfangreiche Due Diligence durchgeführt haben. Es gibt da ja auch, also in der Größenordnung immer einfache Punkte, auf die man Kunden gucken kann, was ich ja gesagt hatte. Wie sieht eine Opusliste aus? Wie sieht ein Auftragsbestand aus? Wie ist eine Kundenabhängigkeit? Was sind so die Kernmitarbeiter, die letztendlich dabei sind? Und dann das letztendlich relativ schnell über die Bühne gebracht haben. Während wir zum Beispiel bei dem Unternehmen Edelnatur waren, die Unternehmerin kennengelernt haben. Das war letztendlich klassisch über die IHK oder Next Change. Das ist so eine Nachfolgebörse, die es da gibt.
Nachfolgebörse.
Und da war es halt eigentlich ganz spannend, als das Edelnatur waren, dem, was ich sagte, diesen ganzen heilpraktischen Präparaten, sehr viele Grundstoffe und Inhaltsstoffe immer auf Lager hat, die wir in unserer Seifenproduktion auch immer sehr gut verwenden können. Mhm. Plus, dass es eine räumliche Nähe war, also durch Zufall halt auch in Heidelberg saßen und wir letztendlich dann mit der Inhaberin nahezu 12 Monate lang stetig immer im Kontakt waren. Waren frühstücken zusammen, haben ihr Unternehmen besucht, haben unser Unternehmen besucht und so weiter und so weiter. Und dann halt letztendlich über schon mal verschiedene Maßnahmen gesprochen, die vielleicht interessant sein könnten, letztendlich durchzuführen. Und dann war das quasi so ein Prozess. Also deswegen meine ich, das kann halt 2 Monate dauern, aber es kann auch gut 1,5 Jahre dauern. Mhm. Und je nachdem schafft man da halt letztendlich dann Einblicke zu bekommen. Und natürlich ist es, glaube ich, auch immer ein gewisses Bauchgefühl, was man sich dann letztendlich zutraut und sagt, okay, schaffen wir das bei uns zu integrieren? Welche Ansatzpunkte hätte, welche, ich sag mal, so ein bisschen Quick Wins könnte man in den ersten paar Monaten durchführen, um letztendlich auf eine solide Basis zu kommen?
Dann kommt ja im Verhandlungsprozess irgendwann der Punkt, wo man auch über den Preis spricht. Mhm. Wie gehst du da ran? Also ich kann mir vorstellen, die eine Seite möchte natürlich möglichst viel als Käufer, vielleicht möglichst wenig. Wie kommst du da zu einer guten Lösung aus deiner Sicht? Aber kann ja jetzt nur dich fragen, wie es quasi dein Lösungsansatz ist. Aber welche Tipps hast du da, um zu einer guten Lösung zu kommen?
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Charme, was letztendlich diese, ich sag mal, Traditionsunternehmen halt auszeichnet, als dass das häufig gar nicht unbedingt so klassisch kaufpreisgetrieben ist, wie es vielleicht bei anderen oder wenn man jetzt diese Direct-to-Consumer oder irgendeiner will seinen Amazon-Shop verkaufen oder seinen Shopify-Shop verkaufen und irgendwelche Multiples drauflegt und so weiter. Ja, eine klassische Unternehmensbewertung haben wir auch immer gemacht. Ja, man kommt dann halt auf einen gewissen Korridor und dann muss man halt letztendlich einmal besprechen oder definieren, wie letztendlich das ausgeführt werden kann. Aber wie gesagt, die Unternehmer, die, ich sag mal, das Unternehmen in der 5. Generation geführt haben, sehen häufig letztendlich auch da immer ein Potenzial, so ein Unternehmen in die Zukunft zu führen, was in der Regel dann häufig mehr wert ist als dann der klassische Euro-Wert, der auf dem Tisch halt steht, weil es eher darum geht, sozusagen, genau, dass es weitergeht und nicht zu Ende kommt, was ich so sagte, Strunkmann und Meister, die eigentlich zum 31.12.2011 beschlossen haben, dass das Unternehmen nach dann knapp über 180 Jahren sein Ende findet, dann gesagt haben, es ist eigentlich toll, dass es sozusagen weitergeht. Und das ist natürlich irgendwas, wo man dann letztendlich über einen Kaufpreis sprechen kann, aber was vielleicht auch nochmal interessant sein könnte, für die, die interessiert sind, Unternehmensnachfolgen anzugehen, dass halt auch da Verkäufer häufig über Konstrukte wie zum Beispiel ein klassisches Verkäuferdarlehen zum Beispiel gehen können. Also sprich zu sagen, okay, sein Kaufpreis, der nicht sofort fällig ist, sondern über eine gewisse Übergangszeit letztendlich dann regelmäßig getilgt wird und so weiter. Also sprich, man braucht da nicht unbedingt letztendlich immer die Angst haben, dass es halt alles immer am Kaufpreis scheitern muss. Kann natürlich, aber das muss nicht immer der ausschlaggebende Punkt sein.
Gut, dann wäre im Prinzip ist so eine emotionale Komponente da noch drin im Kaufpreis für denjenigen, der verkauft, weil er sieht oder weiß, sein Unternehmen wird fortgesetzt. Ist ja auch was wert. Und dann, wie du gesagt hast, eine Strukturierung zu sagen, okay, das geht jetzt über einen gewissen Zeitraum. Ich weiß nicht, ist auch üblich, da an der Ergebnisentwicklung das noch zu koppeln, was die nächsten Jahre fließen kann? Oder würdest du eher sagen, nee, lieber einen fixen Preis?
Nö, absolut. Ist immer ein bisschen abhängig von der Größenordnung. Ne? Also sprich bei größeren Unternehmen plus halt, wenn man sagt, okay, da ist auch eine gewisse Varianz. Also sprich, wenn man jetzt wieder sagt, okay, man geht jetzt doch vielleicht ein gewisses Risiko ein mit einem Kunden, der einen gewissen Anteil letztendlich ausmacht, was ich gesagt hatte, was ich sonst grundsätzlich ausschließen würde. Aber wo man dann halt sagt, okay, alles klar, dieser eine Kunde ist halt relevant, der war die letzten 30 Jahre dabei, der wird die nächsten 20 Jahre mit Sicherheit auch bleiben. Solche Versprechungen bekommt man dann. Aber dann dass man trotzdem sagt, okay, gerade in solchen Fällen kann man dann sagen, okay, man passt letztendlich das nochmal ein Stück weit variabel halt an. Mhm. Und es ist natürlich auch ein bisschen abhängig davon, was man vereinbart, wie lange oder wie viel letztendlich der Inhaber oder die Inhaberin einen noch begleitet. Die meisten Übernahmen letztendlich, die ich so durchgeführt habe, waren eigentlich immer so aufgesetzt, dass letztendlich der Inhaber immer noch 2, 3, 4, 5 Jahre mit dabei gewesen war, um so eine gewisse Übergangsphase für mich selber auch sehr angenehm mit durchzuführen. Und dann hat man das auch alles zusammen eigentlich.
Jetzt ist dann der Vertrag unterschrieben und sagen wir, dann steht der erste Tag an, wenn du quasi ins Unternehmen kommst, mal symbolisch. Aus deiner Erfahrung, gab es Momente oder Dinge, wo du dann plötzlich gedacht hast, oh je, das sah nun von außen wirklich besser aus, als es ist. Also so ein Realitätscheck, wo du gesagt hast, oh Gott, was habe ich mir hier angetan?
Och, ich würde sagen, sowas gibt es irgendwie immer. Aber ich glaube, das macht auch wahrscheinlich den Charme halt aus. Ne? Also zum einen lernt man natürlich ein Produkt kennen und das muss jetzt auch nicht immer negativ sein. Mhm. Ne? Also es gibt natürlich auch immer Punkte, also gerade bei Klar war das zum Beispiel so ein Teil oder auch Stumm war nur Meister, wo ich wahnsinnig viel, ich sag mal, Unterlagen aus der Historie gefunden habe, alte Rezepturbücher und so weiter und so weiter. Wo man sonst in der Familie immer gesagt hat, nach dem Motto, wen interessiert der alte Kram, den will ja eh keiner mehr sehen. Mhm. So, und das war natürlich gerade zu so einer Zeit, 2010, 2011, das iPhone war gerade 2, 3 Jahre auf dem Markt, Instagram ist gerade gestartet, also gerade wo dieses ganze Thema Storytelling natürlich noch mehr Relevanz halt hatte, plus wenn man darüber nachdenkt, eine neue Marke aufzuziehen, was dann letztendlich auch ganz interessant ist. Aber nee, häufig ist natürlich so ein Thema wie Zahlen, Buchhaltung und Co., die dann manchmal Überraschungen mitbringen können, aber das wäre halt auch so ein Punkt, weil das eigentlich, wo du sagtest, was passiert an Tag 1, eigentlich so ein Punkt, den ich mir gerne immer mit als erstes sozusagen zunehme und zu sagen, okay, die Buchhaltung würden wir sozusagen so umsetzen, dass sie letztendlich auf unser System halt passt und da halt eigentlich möglichst schnell eine gewisse Transparenz zu bekommen. Mhm.
Gut, dann lass uns jetzt darauf schauen, wie du die Restrukturierung oder das Fitmachen für die Zukunft angehst, quasi so ein Playbook. Wir hatten ja im Vorfeld auch darüber gesprochen, du hast 4 Hebel mitgebracht, die du anwendest. Mhm. Von daher, was ist der erste Hebel?
Ich würde vielleicht vorab noch einen kleinen Teil mit einschieben, weil das wird immer so ein bisschen der Punkt über halt auch die Akzeptanz, wenn man letztendlich als, ich sag mal, neue Eigentümer oder Miteigentümer letztendlich aufsetzt und bevor man hingeht und sagt, hier sind meine 4 Hebel, hier ist mein Playbook, mit denen es halt losgeht, war es für mich eigentlich immer wichtig zu sagen, okay, eigentlich die ersten 6 bis 12 Monate nicht alles direkt auf 180 Grad zu drehen. Mhm. Das war bislang eigentlich immer mit direkter Absprache mit den Eigentümern, wo wir gesagt haben, okay, gibt es Themen, wo du ein Potenzial siehst, die man umsetzen könnte? Sprich, das war häufig sowas wie, wenn wir jetzt über Direct-to-Consumer sprechen, es gab nie wirklich eine Website, es gab nie ein Shop-System. Also dieser ganze Bereich war dann häufig sowas, wo man sagte, okay, den darf ich mir jetzt nehmen und da kann ich jetzt erstmal komplett drin rumrühren. Aber von mir aus das bestehende Produktsortiment, das fasse ich jetzt mal die nächsten 6 Monate nicht an oder den Markenauftritt fasse ich jetzt erstmal nicht an, weil da natürlich auch eine gewisse Eitelkeit häufig mit schwingt an der Stelle. So, und aber was ich vorhin halt auch sagte, Buchhaltung wäre so ein Punkt, der halt eigentlich wesentlich ist, dass man sozusagen von unserer Seite zumindest immer auf der gleichen Basis der Zahlen halt spricht. Also sprich, wie wird die BWA letztendlich deklariert oder. So, und ansonsten waren es eigentlich für mich immer gleich eigentlich so die Themen, dass man sehr stark über den Bereich Marke nachgedacht hat, was ich vorhin schon sagte, weil klar waren wir eigentlich ausschließlich Hersteller im Bereich B2B für andere. Dementsprechend ging es mir darum, relativ schnell die eigene Marke mit aufzusetzen. Also sprich, was ich vorhin sagte, was gibt es aus der Historie? Wie können wir halt ein eigenes Sortiment aufsetzen? Es war bis dato eigentlich immer so, dass wir letztendlich damit produziert haben, was Kunden quasi an Sorten halt hatten, uns letztendlich mit unserer eigenen Marke ein Stück weit mit angehangen haben und das regional in, ich sag mal, 50 Kilometer Umkreis von Heidelberg verkauft haben. Aber hier überhaupt erstmal zu finden, was ist eine ganz klassische Markenarchitektur, wie kann man über die Identität sprechen, was für Sichtbarkeitsmaßnahmen gibt es. Man muss auch sagen, ich hätte jetzt immer Direct to Consumer gesprochen. Wir haben natürlich bei Klar auch erstmal noch mit angefangen, im stationären Handel Fuß zu fassen. Das war zu der Zeit, bevor es das Internet so richtig gab, auch immer noch was eine sehr hohe Relevanz halt hat, ja. Und im Moment uns auch auszeichnet, weil wir halt wirklich sehr viele spezialisierte Händler haben, die halt unsere Produkte sehr gut verkaufen können. Dann ging es halt eigentlich darum, erstmal überhaupt ein Sortiment zu schärfen. Also sprich, gibt es Produkte, welche kann man letztendlich da aufsetzen und letztendlich besser strukturieren an der Stelle?
Lass uns vielleicht, bevor wir auf das Thema Sortimentsstruktur kommen, was ja auch der zweite Hebel ist, nochmal auf das Thema Marke etablieren.
Ja.
Du hast erzählt, ne, da gab es ein Archiv, da konntest du alte Rezepturen erstmal rausfinden, lesen. Was waren dann aber so die ganz konkreten Schritte, um auch von dieser, wir fertigen einfach für andere, wir fertigen jetzt unter unserer eigenen Brand und vor allen Dingen, was zeichnet diese Brand auch aus? Also vielleicht kannst du uns da nochmal die wesentlichen Schritte mitgeben, die dann dazu geführt haben, wo oder wie sich die Marke heute auch positioniert.
Genau, also ich glaube, das, was wir als erstes gemacht haben und was auch nach wie vor, glaube ich, für uns sehr relevant ist, wenn wir halt über Marke im weiteren Sinne, also Produkt und Sortiment halt auch sprechen, ist halt den Kunden möglichst schnell mit einzubeziehen. Ich sagte ja vorhin letztendlich, wir haben dann gestartet im klassischen Einzelhandel. Ich habe ein erstes Sortiment zusammengebaut, noch in klassischer Beratermanier den Produktkatalog in PowerPoint gebaut, versucht über eine Druckerei letztendlich zu drucken und bin dann eigentlich ganz klassisch in der Kaltakquise von Flensburg bis Lindau mit meinem Rollkoffer durch die Gegend gegangen, gesagt, guten Tag, ich bin der Inhaber von Klar Seifen, Deutschlands ältester Seifenmanufaktur. Sie mögen mich vielleicht nicht kennen, aber das ist unser Sortiment. Und das war schon mal ganz spannend, als dass man dann letztendlich auf dem Feedback wieder arbeiten konnte, wo jeder gesagt hat, okay, warte mal, eine Lavendelseife haben wir, hat jeder, mach mal was anderes. Und man dann letztendlich relativ schnell das wieder anpassen konnte und letztendlich schärfen konnte. Und sprich letztendlich für mich der Teil auch sehr wichtig oder relevant war, um überhaupt zu verstehen, wie so ein Einzelhandel funktioniert. Ich hatte bislang letztendlich ja noch keine Erfahrung von Kosmetik, von Einzelhandel, von Vertrieb im Einzelhandel. Aber dann zu sagen, okay, was für eine klassische Conversion Rate, wenn man es so nennen mag, kann ich erzielen, wenn ich jetzt 100 Händler besucht habe und ich dann darüber nachdenke, dann im zweiten Schritt oder im nächsten Schritt ein Team aufzusetzen, die halt letztendlich im Vertrieb mit unterstützen. Was sind das überhaupt so für Referenzwerte? Und man dann eigentlich, ich sag mal, sehr viel in der Iteration letztendlich überhaupt erstmal Kernaussagen halt rausfinden konnte. Also sprich zu sagen, okay, wir haben uns zum Beispiel bei Klar in der ersten Phase als Marke eigentlich darauf fokussiert zu sagen, wir sind ein Anbieter für Geschenkartikel. Das hat für die Zeit ganz gut gepasst, aber man muss natürlich auch sagen, Geschenkartikel ist jetzt ein, ich sag mal, begrenzt großer Markt, weil wenn du dir jetzt überlegst, unsere Produkte zu verschenken, wirst du vielleicht das 2-3 Mal machen. Ansonsten bist du halt immer der mit den Seifen um die Ecke kommt. Dementsprechend ist nachher so ein Pivot in, wir produzieren Produkte, die man selber verbraucht, also sprich ein festes Shampoo, eine feste Deo-Creme, eine Rasierseife und so weiter, also die für einen sehr individuell ausgesetzt sind, viel interessanter. Und das war sozusagen, glaube ich, auch der Punkt, wo dann über die Zeit, die letzten paar Jahre, immer wieder natürlich auch immer das angepasst haben.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Habt ihr solche Sachen wie Logo, Packaging komplett in-house gemacht oder zusammen auch mit Agenturen das dann aufzusetzen?
Aber das war in der ersten Phase alles sehr stark in-house, weil ich gerade auch aus meiner Beraterzeit vielleicht auch so ein bisschen nicht allergisch, aber auch gedämpft begeistert war zu, wir setzen uns jetzt hin und machen den 2 Tage Strategie-Workshop Co. und sowieso, sondern mir ging es eher darum zu sagen, wie kann man möglichst schnell erstmal PS auf die Straße bekommen, wie kann man möglichst schnell letztendlich Produkte in den Markt bekommen und wie kann man darauf Feedback bekommen, weil das ist natürlich zum einen gut, Produkte in einen Händler erstmalig rein zu verkaufen, aber der muss ja natürlich auch die Produkte wiederum an seinen Kunden verkaufen, der muss nachbestellen und so weiter und so weiter. Dementsprechend, das war, glaube ich, auch ganz interessant, ja. Mhm.
Gab es da einen Unterschied? Nehmen wir vielleicht nochmal als zweites Beispiel die Bettwäsche. War das da ein bisschen anders? Weil ihr habt da hast du ja auch gesagt, okay, wir haben jetzt ein ganz, also der alte Markenname existiert im Prinzip nicht mehr. Wir haben jetzt eine Website, die eben seit 1832, glaube ich, einfach heißt.
Ja, genau.
Wo man ja erstmal gar nicht weiß, okay, was verbirgt sich denn dahinter jetzt?
Genau, nee, das war aber auch ganz bewusst. Also wir hatten, also vielleicht da ein bisschen ausholen, Stunkmann und Meister hat bis dato eigentlich ausschließlich jedes Produkt, was sie halt hatten, individuell gefertigt. Also sprich, wenn du eine Bettwäsche bestellt hast, kann das in der Regel 3 bis 4 Monate gedauert haben, bis du deine Bettwäsche bekommen hast. Diese war aber auch an einem ganz anderen Preispunkt. Also sprich, das günstigste Produkt plus minus in einem, ich sag mal, in einer Garnitur, also Kopfkissen und Bettdecke, lag so bei 700-800 Euro und ging dann aber auch hoch bei auf 3.000, 4.000, 5.000 Euro mit Wappenstickerei, mit Plattstichen, ganz individuell angefertigt für das Schiff, das Haus und so weiter und so weiter. Also es war eine spannende Kundschaft, die man da wirklich seit 1832 bedient hatte. Das Problem war halt einfach nur, dass man diese eigentlich nicht mehr wirklich erreichen konnte. Also sprich, da gibt es nichts, wo du halt einen klassischen Vertrieb halt machst, weil das sind alles Kunden, die du nicht einfach telefonisch anrufst und sagst, hey, möchtest du nicht mal wieder was bestellen? E-Mails hat da eh keiner. Ja. Und dann war das halt für mich eher der Punkt, wie kann man halt dieses Produkt insgesamt etwas onlineiger in Anführungsstrichen machen, weil wir hatten auch schon relativ schnell einen Webshop aufgesetzt und haben uns da wahrscheinlich so ein bisschen verloren in Vielzahl an Varianten, weil du halt, wenn du alles machen kannst, versuchen möchtest, auch natürlich alles anzubieten, dann hat man plötzlich relativ schnell einen Shop von 300-400 Artikeln und hatten, glaube ich, daher bei den Kunden dann dieses Paralysis by Analysis Syndrom ausgelöst, als das Besucher wir hatten, aber die letztendlich nie genau wussten, was sie eigentlich bestellen können. Und hatten es dann einmal relativ stark umgestellt auf seit 1832 wo wir anfänglich auch nur mit einem Produkt, also einer Bettwäsche aus Halblein und 3 verschiedenen Farben gestartet sind, um möglichst einfach letztendlich diesen Übergang quasi von erster Besuch zu Richtung Warenkorb letztendlich aufzusetzen. Und so, wo du das auch sagtest von dem Namen, ist eigentlich ganz spannend, weil halt auch so im ersten Moment zum Beispiel Meta-Ads sehr stark funktionierten, wenn man nur über die Kernmarkenwerte kommuniziert hatte, also hergestellt in Deutschland seit 1832, Handarbeit, hergestellt in Bielefeld und übrigens, wir machen Bettwäsche. Also es waren halt häufig Kunden, die also ist ein bisschen, ich vergleiche das manchmal mit Manufaktum, dem Einzelhandelsgeschäft, wo du halt hingehen kannst und dann, auch wenn du es nicht wolltest, mit einer Schinkenschneidemaschine und einem Schnitten wieder rausläufst. So war das bei uns letztendlich bei Stumpmann und Meister bewusst so aufgesetzt, dass wir eher über die Markenwerte letztendlich kommunizieren wollten und dann letztendlich Kunden abgeholt haben und gesagt haben, ah, übrigens, wir machen Bettwäsche.
Damit das aber auch funktioniert, gerade dieser Bezug, wir sind schon eine ganz alte Marke und so weiter. Was ist da wichtig, damit das auch glaubwürdig ist? Also natürlich kannst du raufschreiben, wir machen hier Rezepturen, die ich da im Safe gefunden habe. Also was ist wichtig und was ist aber vielleicht auch, was sollte man beachten, damit es irgendwie nicht kitschig wird und tatsächlich so in die heutige Zeit passt?
Ja, und das ist, und ich kann auch noch hinzufügen, das ist auch nach wie vor immer eine Challenge, eine Challenge, das letztendlich immer richtig zu kommunizieren. Also entweder, also 2 kleine Aspekte, die mir immer wieder auffallen, mache einige auch an den Founder-Ads für Meta, wo ich letztendlich die Story erzähle, hey, Klar Seifen, hey, Stumpmann und Meister. Wo es auch hin und wieder Leute hatten, die letztendlich kommentiert hatten, hey, das ist ein Scam, ich habe gerade noch eine Werbung gesehen, da hat der Typ erzählt, dass er Seife macht, jetzt erzählt er, dass er Bettwäsche macht, das kann ja alles nicht sein. So, das ist das eine. Oder wir teilweise, ich bin jetzt hier gerade bei uns in der Produktion in Heidelberg, wir haben hier einen kleinen Fabrikverkauf, wo Kunden letztendlich vorbeikommen können und Produkte direkt kaufen können. Wir letztens einen Kunden hatten, der fragte, wo kauft ihr denn eigentlich eure Produkte ein? Wo werden die denn hergestellt? Und das hat mich, ich habe den an die Hand genommen, bin zwei Türen weitergegangen und sagte, hier, das ist unsere Produktion, wir machen alles selber. Das ist natürlich immer noch so ein bisschen unsere Challenge, die wir versuchen tagtäglich über Storytelling erzählen, Leute einladen. Wir haben überall Manufakturführung, die wir halt machen, um halt Kunden oder Interessenten letztendlich an die Marken ranzubringen. Aber genau, man muss immer ein bisschen aufpassen, weil das ist natürlich auch eine Challenge, dass du halt Wettbewerber hast, die sich halt irgendwas draufschreiben, dann irgendwie ein Foto aus der Produktion in Indien irgendwie auf ihre Website packen und versuchen, eine ähnliche Geschichte zu erzählen. Und das ist, glaube ich, schon immer eine gewisse Herausforderung, die wir haben.
Dein zweiter Hebel, den du vorhin schon kurz angerissen hast, ist das Thema Sortiment. Also Sortiment scharf definieren. Und du hattest es bei der Seife ja auch schon jetzt einfließen lassen. Aus der Seife oder zusätzlich zur Seife gab es dann jetzt ein Shampoo, ein festes Shampoo. Was sind da deine Schritte, wie du quasi sagst, das geht rein ins Sortiment, das geht raus aus dem Sortiment? Wie gehst du vor?
Genau, also da geht es also eigentlich immer genau darum, was haben wir letztendlich als Basis im Unternehmen, auf das wir halt aufsetzen können, um so ein Sortiment aufzusetzen. Mhm. Also sprich, gibt es alte Rezepturen, gibt es alte Webmuster, gibt es genau alte Rezepturen auch bei Edel Naturwaren, die man letztendlich nehmen kann und denen halt jetzt, ein bisschen publikumstauglicher zu machen auf der Seite. Und dann geht es eigentlich maßgeblich darum zu sagen, okay, wie kann man das halt über eine gewisse Wiederkaufsrate auch dann messbar machen? Also sprich, zum einen ist es natürlich immer die Eitelkeit, wo man selber von überzeugt ist, Mensch, dieses Produkt muss ja funktionieren. Aber viel wichtiger ist natürlich dann halt zu sehen, was verkauft sich dann auch am Ende des Tages sehr gut. Mhm. Gerade bei der Sortimentsdefinition versuchen wir eigentlich auch immer möglichst nah unsere Kunden noch mit einzubinden. Also wir schicken jetzt bei Klarseifen zum Beispiel circa an 50.000, 60.000 Interessentenkunden oder Empfänger sitzen nicht Newsletter raus, wo wir halt auch regelmäßig quasi nachfragen, welche Produkte fehlen oder hey, wir wollen jetzt eine neue Seife rausbringen, hätten jetzt 4 Verpackungsentwürfe, welches wäre denn für euch interessant? Und da haben nicht unhäufig letztendlich Designentwürfe genommen, die ich jetzt selber mir gar nicht ausgesucht hätte, aber wenn ich irgendwas habe, wo wahrscheinlich 80% Variante B genommen haben, dann würden wir natürlich irgendwie genau das auch so übernehmen. Mhm. Aber deswegen, das ist eigentlich sozusagen der Punkt. Also möglichst da letztendlich die Kunden frühzeitig mit einbinden, gucken, wie sich letztendlich sowas in der Wiederkaufsrate letztendlich dann irgendwie umsetzt, aber halt auch einen gewissen Mut haben zum Weglassen von bestehenden Produkten. Ne, es gibt natürlich auch immer Kunden oder Produkte, wo man sagt, naja, das haben wir schon seit 30 Jahren und da gibt es die und die Kunden, die das immer wieder kaufen. Wenn man sich die Zahlen anguckt, machen sie dann, ist der Anteil natürlich dann gar nicht so hoch, aber es ist natürlich immer so eine gewisse, ich sag mal, Eitelkeit oder Anhängigkeit, die man natürlich über so eine Historie manchmal noch mitziehen kann.
Ja, emotionale Bindung auch, ne? Das wäre jetzt auch so ein Thema gewesen. Du hast es ja am Anfang quasi als Mensch, wenn ich reinkomme, ich mache nicht gleich, drehe das hier nicht gleich auf 180. Das heißt, ich streiche vielleicht auch nicht gleich so eine Produkte aus dem Sortiment, sondern wir gehen da langsam vor. Aber genau, ne, wie reagiert auch das Team, die bestehenden Mitarbeiter, wenn du eben Produkte rausnimmst, die einfach 2 Jahre lang schon da waren?
Oder 10.
Aber einfach tatsächlich da aber eben den Ergebnisbeitrag nicht bringen.
Genau. Aber das ist genau der Punkt, wo man halt sagt, okay, wenn man so über Produkte nachdenkt, also sollte sowas wie ein Ergebnisbeitrag mit sehr weit oben stehen an der Liste der Kriterien, die man sozusagen sich dann halt anguckt. Gewisse Abhängigkeiten, das ist ein bisschen das, wo wir halt auch viel über Kohortenanalysen gucken. Sind das jetzt vielleicht Artikel, die nicht von der Frequenz sehr häufig gekauft werden, aber wenn sie gekauft werden, dann bedeutet es halt eigentlich immer, dass insgesamt ein sehr hoher Warenkorb letztendlich ausgelöst wird. Und dann testweise zu sagen, okay, was passiert, wenn wir den Artikel jetzt mal für 3 Wochen auf Ausverkauf setzen oder komplett von der Seite wegnehmen, bricht dann irgendwie die Hypothese zusammen oder kann man sich das halt leisten? Das ist, glaube ich, so ein bisschen immer die Challenge, die wir da haben, ja.
Und deine Erfahrung aus, bei der Bettwäsche hast du ja kurz angerissen, ihr hattet erst ein sehr, sehr breites Sortiment, also auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten, dann habt ihr es limitiert. Mhm. Testet da sicherlich auch, aber so generell würdest du eher sagen, lieber ein sehr breites Sortiment auch im Online-Shop, lieber fokussierter, wo ist so ein Sweet Spot vielleicht auch?
Ich würde sagen, kommt drauf an. Also sprich, wenn du jetzt bei Klarseifen dir das anguckst, haben wir so einen durchschnittlichen Warenkorb von 40, 50 Euro. Bei der Bettwäsche haben wir so einen durchschnittlichen Warenkorb von knapp 200 Euro. Mhm. Sprich, ich glaube, bei Produkten mit einem niedrigen AOV muss man schon immer eine gewisse Varianz im Sortiment halt haben. Du hast mehr saisonale Produkte, also irgendwas zu Ostern, Valentinstag, Halloween, Weihnachten, Black Week und so weiter. Während wenn du jemand hast, der in einem höherpreisigen Segment einkauft, es eigentlich auch schon reichen könnte, dass die Frequenz niedriger ist, um halt auch wieder, was ich vorhin sagte, dieses Paralysis bei einer Analysis zu reduzieren. Also es ging uns eigentlich letztendlich bei seit 1832 auch darum, diesen Time to Cart oder Time to Purchase halt möglichst gering zu haben. Okay. Also sprich, dass jemand auf die Website kommt, schon maßgeblich über die ganze Story, die wir erzählen, so angefixt ist, zu sagen, okay, warte mal, cool, ich brauche mir eigentlich nur noch die Farbe aussuchen und hey, welche Größe habe ich eigentlich? Und dann letztendlich schon unterwegs ist, anstatt wenn du jetzt noch mit sehr vielen Stoffalternativen und so weiter letztendlich erstmal unterscheiden musst, was gibt es da überhaupt?
Bei Klar Seifen hast du gesagt, ihr habt jetzt auch Shampoos. Steckt ja nicht mit im Namen. Würde ich jetzt im Prinzip, also...
Ja.
Gibt's, klappt das, dass man sagen kann, Mensch, wir sind kompetent in Seifen und jetzt sind wir halt auch kompetent in Shampoos und du kannst uns da vertrauen. Wir machen jetzt Shampoos nicht seit 1840, aber Seifen. Und wie funktioniert das? Diese Sorte, also es ist ja nicht nur neues Produkt dann da im Prinzip auch zu launchen.
Genau, also wichtig, das ist ein festes Shampoo, es ist kein flüssiges Shampoo. Mhm. Also es kommt von der Darreichungsform schon sehr ähnlich her wie eine Seife. Das mag das eine sein. Aber ich glaube, dass Kunden, wieder zurück so ein bisschen zu der Marke, was wir hatten, unseren Markenkern mitkaufen. Also unser Vertrauen schenken, dass wir seit 1840 sehr qualitativ hochwertige Produkte machen. Und letztendlich das Thema feste Shampoo sehr gut bedienen. Also wir haben zum Beispiel auch, was ein bisschen deinen Punkt vielleicht noch mit unterstützen könnte, jetzt letztens einen festen Gesichtsreiniger rausgebracht, den wir auch ganz bewusst als seifenfreien Gesichtsreiniger letztendlich vermarkten. Mhm. Weil es gibt immer so ein bisschen bei der Seife und festen Shampoos oder Sündets immer die Diskussion über den pH-Wert. Und wo man sozusagen behaupten könnte, dass letztendlich eine feste Seife, die eher im basischen Bereich, also pH-Wert über 10 halt liegt, eine Haut gewissermaßen ein Stück weit mit austrocknen kann. Das kann es bei einer Körperseife vielleicht manchmal ein bisschen gewollt sein, aber vielleicht beim Gesicht vielleicht als störend empfunden werden kann. Mhm. Dementsprechend ist das halt eigentlich eher so ein Produkt oder Artikel, wo wir dann versuchen zu sagen, okay, das ist auch ein Stück weit aus der Marktnachfrage gekommen, also wo Kunden gesagt haben, Mensch, ihr habt tolle Gesichtsseifen, aber könnt ihr nicht immer auch mal feste Gesichtsreiniger, die seifenfrei sind, anbieten? Und das ist, glaube ich, sowas, wo man halt sagt, da musst du immer erfinderisch sein und sagen, gucken, was gibt es noch für Produkte, die da mit reinpassen? Zum Beispiel zu unseren Gesichtsreinigern gibt es ja ein Hyaluronserum, was dann wiederum flüssig ist, wo wir gesagt haben, aber sowas kann natürlich dann so eine gewisse Routine letztendlich komplett abrunden. Also sprich, okay, wir versuchen schon letztendlich über das reine Stück Seife letztendlich hinauszukommen, um halt auch da letztendlich diesen Mehrwert nochmal anders zu bieten, als halt einfach das klassische Stück Seife, was du so im Supermarkt kaufen kannst.
Jetzt sind die Pumpen ja ein bisschen kurz gekommen vielleicht bisher. Vielleicht kannst du uns da auch nochmal kurz auf das Thema, was habt ihr da im Sortiment gemacht? Auch wenn da jetzt wahrscheinlich nicht jeder direkt einen Anknüpfungspunkt hat, wie kann ich mir so einen Kunden vorstellen, der so Pumpen kauft? Aber was war da dann zur Anpassung im Hinblick auf Sortiment?
Ja genau, also da ist es letztendlich auch eigentlich eher eine hundertprozentige Maßfertigung. Wir haben letztendlich ein Standardsortiment an Produkten oder an Pumpen, die wir letztendlich anbieten, können da aber letztendlich komplett individuell halt auch auf Kundenbedürfnisse eingehen. Das war eigentlich so ein Unternehmen, was eher auch in den Rahmen von, wir finden eine klassische Nachfolge, und das war so ein bisschen ja der Ursprung dessen, was ich halt mache, zu sagen, okay, wenn du ein Unternehmen hast, was eine Nachfolge nicht findet, wie kannst du es dabei unterstützen? Und da geht es jetzt im Moment eigentlich eher darum, um unternehmensinterne Prozesse aufzusetzen und eher auch letztendlich mehr in den Vertrieb zu gehen, als dass sozusagen das klassische Sortiment da ganz gut funktioniert und eigentlich nicht unbedingt letztendlich den Anpassungsbedarf halt hat.
Ah, okay, was ja auch gut ist. Aber Vertrieb ist natürlich auch eine super Herausforderung.
Genau.
Lass uns zu deinem dritten Hebel kommen, den du anlegst oder umlegst.
Genau, und das wäre eigentlich so dieser ganze Bereich Storytelling über die Direct-to-Consumer-Kanäle. Also was ich schon vorhin meinte, ich glaube, wenn du jetzt guckst, die günstigste Seife zum Beispiel fängt bei uns bei 5 Euro an. Mhm. Die teuerste, die wir verkaufen, ist eine Rasierseife für 25 Euro. Da brauchst du natürlich immer eine gewisse Argumentation, warum dieses Produkt denn jetzt so viel besser ist als das Produkt, was du vielleicht sonst auch für 69 Cent bei DM oder sowas kaufen kannst.
Ja.
So, und das ist, glaube ich, sozusagen der Punkt, der für uns da eigentlich wichtig ist. Diese, ich sag mal, Direct-to-Consumer-Kanäle, also Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn auch ein Stück weit, nicht nur als klassischen Verkaufskanal zu sehen, sondern eher auch, um letztendlich unsere Markengeschichte zu erzählen, um Neugierigkeit oder Neugierde zu schaffen oder aufzubauen und irgendwo auch ein gewisses Vertrauen dann zu kommunizieren. das wäre, glaube ich, so mit einem der Hauptpunkte dann da.
Ist denn, macht ihr, du hast ja beschrieben, wie du ganz am Anfang, da warst ja dann eher noch ein Handels, oder warst du als Handelsvertreter im Prinzip unterwegs, also eher das klassische B2B-Geschäft in dem Moment. Mhm. Ist es denn momentan so, dass Direct-to-Consumer deutlich mehr auf Umsatzanteil trägt als der Handel? Wie hat sich das dann aufgeteilt oder vielleicht verschoben?
Genau, also der Umsatzanteil ist größer im Direct-to-Consumer-Bereich, aber letztendlich der klassische Einzelhandel ist meines Erachtens nach genauso wichtig oder genauso wichtig wie je zuvor, weil wir natürlich auch diese Transition immer von einem Kanal zu dem anderen Kanal haben. Wir haben neben knapp jetzt 700 Händlern in Deutschland, also alles kleinen Eigentümer geführten Fachunternehmen, also Parfümerien.
Kein DM oder Rossmann?
Nee, ganz bewusst. Nichts gegen DM, nichts gegen Rossmann, aber ganz bewusst letztendlich eher kleine eigentümergeführte Geschäfte, die halt in der Lage sind auch zu erklären, warum diese Rasierseife jetzt 25 Euro kosten darf, wie die anzuwenden ist, wenn man Probleme hat, letztendlich da auch letztendlich weiter reingeht. Also ein Stück weit das, was ich sagte, was wir versuchen über Instagram und Co. zu machen, also aufzuklären, zu erklären und zu educaten, sowas halt natürlich auch ganz wichtig letztendlich im Handel passiert. So, und wir sehen das zum Beispiel, wir haben noch ein eigenes Ladengeschäft in der Heidelberger Innenstadt und wir versuchen immer in so Post-Purchase-Flows halt rauszufinden, wie bist du eigentlich auf unsere Website gekommen, die sich jetzt nicht direkt attribuieren lassen und viele da halt auch sagen, hey, ich habe es irgendwo mal irgendwann in irgendeinem Laden gekauft und habe jetzt mal online geschaut, ob es halt letztendlich das auch online gibt. Genauso kriegen wir aber auch Anfragen von Kunden zu sagen, ja, ich mag das eigentlich nicht online zu bestellen mit Kreditkarte und PayPal und so weiter. Habt ihr nicht auch einen Händler in Düsseldorf oder sowas? Und das ist, glaube ich, immer so ein bisschen dieses Für und Wider, was man ganz gut spielen kann.
Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass genau solche Leute bisher nicht in dem Unternehmen waren. Also Leute, die sich mit Social Media auskennen, die Webshops bauen, optimieren und so weiter. Hast du die Abteilung dort aufgebaut? Wie organisiert ihr das? Habt ihr dort eher Dienstleister, die euch da unterstützen? Weil das natürlich auch ein super performance-getriebenes Business dann ist.
Genau, also von bis. Also genau, also sowas gab es vorher überhaupt nicht. Und ich habe eigentlich dann 2010, 11, 12 angefangen, dediziertes Markenteam oder ich jetzt mal Kreativteam genannt, also von Kolleginnen und Kollegen, die letztendlich um, nahezu alle die Themen, die du aufgeführt hattest, letztendlich kümmern. Da war es mir im ersten Moment gar nicht wichtig, dass die jetzt zum Beispiel vor Ort in einem der Unternehmen sitzen. Die sind eigentlich alle, deutschland- oder europaweit verteilt, was auch eigentlich die letzten 10, 15 Jahre sehr, sehr gut geklappt hat bislang. Wir da letztendlich aber auch dann Themen letztendlich immer bündeln konnten. Also sprich Kolleginnen und Kollegen, die halt sich um das E-Mail-Marketing kümmern, die sich irgendwie mit im Performance-Marketing einbringen und Ads erstellen und so weiter und so weiter. Und das war letztendlich ein wichtiger Punkt für mich, um überhaupt das ganze Thema Marke nach vorne zu bringen. Weil letztendlich, als ich gestartet bin mit Klar, hätte ich mir wahrscheinlich eine Vollzeitkraft, die sich nur um Newsletter kümmert, überhaupt gar nicht leisten können oder es hätte sie überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Wir haben letztendlich, im ersten Jahr, 4 Newsletter quartalsweise versendet und sind jetzt auf, 2, 3 Newslettern pro Woche. So, und dementsprechend, das ist natürlich so ein Thema, was ich in der ersten Phase sehr gut aufbauen lassen kann. Dann halt immer so ein Twitter zwischen Agentur, bis du es dann letztendlich auch in-house wieder dann darstellen kannst. Also das heißt, wir haben anfänglich immer sehr viel mit dedizierten Agenturen gearbeitet, also die sich klassisch nur ums E-Mail-Marketing kümmern, die sich nur ums Affiliate-Marketing kümmern oder Freelancer, die halt irgendwie Grafikaufgaben letztendlich übernehmen, weil du halt nicht so viel Futter gehabt hättest, um jemand damit regelmäßig auszulasten. Aber sowas hat sich jetzt in der letzten Zeit eigentlich oder in den letzten paar Jahren ganz gut geschiftet, dass wir da viele Sachen auch letztendlich wieder internalisiert haben.
Vielleicht noch eine Nachfrage zu diesem ganzen Social-Media-Thema und dort auch den Ads. Wie kommt denn das bei den Nutzern oder bei den Leuten an? Also du hast ja gesagt, ihr bewegt euch auch in einem hochpreisigen Spektrum. Du hattest auch schon selbst denjenigen, der bei euch im Laden war und dann gefragt hat, ja, aber wo produziert ihr eigentlich? Dieses Preisthema, wie wird das so aufgenommen? Oh, Mensch, eine Seife im DM 69 Cent und hier kommt so ein Unternehmen um die Ecke 5 Euro. Also was sind so die Reaktionen und wie geht vielleicht auch das Team damit um?
Also ich glaube, das ist im Moment noch sehr plattformspeziell. TikTok üben wir noch, muss man fairerweise sagen. Also das haben wir noch nicht geschafft, da letztendlich irgendwo Fleisch dran zu kriegen. Aber gerade so jetzt, wenn du sagst, das mit Kommentaren und Co., sieht man schon einen wesentlichen Unterschied zwischen dem, was bei Facebook passiert und was bei Instagram passiert. Mhm. Also Instagram sind Kunden oder Interessenten deutlich more educated, deutlich mehr interessiert quasi, während bei Facebook häufig doch Kunden oder Interessenten halt einfach draufhauen. Also Sturmermeister Bielefeld, einer der Hauptkommentare, die wir haben, Bielefeld gibt's ja gar nicht. Also so bescheuert sich das anhört, aber diesen Spruch haben wir sehr, sehr häufig da drin. Oder halt diese Preisdiskussion. Mhm. Aber man muss halt sagen, das bietet einem natürlich auch immer wieder sehr gutes Potenzial auf die wildesten Kommentare an der Stelle halt auch reagieren zu können. So, ne, wo man sagt, okay, das ist ein Thema, was man halt aufnimmt. Deswegen ist halt auch für mich eigentlich so diesen ganzen Bereich, und das ist halt das, was wir relativ schnell auch gestartet haben, ist so der ganze Bereich Community Management, haben wir es genannt. Also sprich, wenn du eine E-Mail uns schreibst, dass du halt auch sehr schnell eine Antwort bekommst. Wenn du kommentierst, sozusagen, dass wir eigentlich jeden Kommentar letztendlich auch drauf eingehen. Wir löschen nahezu gar nichts oder keine Kommentare, die letztendlich jetzt zum Beispiel auch mal Kritik äußern, sondern versuchen da halt einfach dediziert drauf einzugehen und zu sagen, hey, vielleicht gibt es ja auch Punkte, wo jemand dabei recht hat. Wenn es jetzt nur eine ganz einfach stumpfe Preisdiskussion ist, kann man das versuchen, relativ schnell zu entkräften. Aber da hast du, was ich auch meinte, manchmal Leute, die auch in der Anonymität des Internets halt sitzen und nur trollen wollen und einfach irgendwo schlechte Laune verbreiten. Sowas versucht man dann halt irgendwo auch zu moderieren. Aber genau, eigentlich schaffen wir das ganz gut, sozusagen unsere Story dabei zu erzählen.
Okay. Wir haben jetzt quasi den vierten Hebel schon so ein bisschen angesprochen. Und zwar war das ja dieses, oder ist das, dass ihr da ein dezidiertes Markenteam aufbaut. Vielleicht kannst du da aber trotzdem nochmal die Aufgaben, die Verzahnung auch zwischen den Unternehmen nochmal kurz erklären.
Ja, das ist eigentlich relativ einfach, was ihr ja sagte. Also wir haben letztendlich Kolleginnen und Kollegen, die halt letztendlich fit in dem sind, was wir mit Klaviyo machen, also Kampagnen aufsetzen, Flows letztendlich challengen und da letztendlich Zeit zu Zeiten anpassen. Versuchen jetzt gerade auch dem ganzen Bereich Performance Marketing, was wir dann in einer Kombination mit einer Agentur zusammen halt haben, aber versuchen auch maßgeblich da letztendlich Creatives, also das letztendlich, was quasi beworben wird, selber halt darzustellen, aufzusetzen. Und das geht eigentlich immer sehr gut, dass du sozusagen das quasi über jedes Unternehmen halt hast, weil letztendlich teilweise die Kernaussage, sprich wir machen es in Deutschland seit 1840 oder 1832, hohe Qualität, beste Inhaltsstoffe, weil Inhaltsstoffe kannst du halt auch auf Bettwäsche beziehen, weil es dann die Stoffe ja letztendlich bezieht, letztendlich da immer ganz gut zusammenpasst. Genau.
Was ist aber vielleicht trotzdem im Unternehmen direkt vor Ort und was macht ihr zentral? Gibt es da eine Trennung oder komplett gar nicht?
Ja, wir haben also vor Ort ist halt letztendlich wirklich immer die klassische Produktion. Also sprich, bei Klar Seifen produzieren wir 10.000, 15.000 Seifen am Tag. Die werden dann produziert, werden eine Zeit am Trocknen gewesen, werden dann wieder verpackt. Haben vor 4-5 Jahren unseren kompletten Versand, den wir erst ausgelagert hatten, wieder zurückgeholt. Also sprich, dass wir letztendlich auch da wieder versucht haben, die Wertschöpfungstiefe zu erhöhen und machen da eigentlich alles vor Ort. Und haben dann letztendlich jeweils an den Standorten Kolleginnen und Kollegen, die halt letztendlich, ich sag mal, so ganz im Bereich Operations halt ziehen oder steuern. Okay. Das ist eigentlich relativ losgelöst quasi von dem ganzen Bereich, was halt im Bereich Marke passiert. Natürlich gibt es dann halt sowas wie, heute haben wir jetzt eine Rabattaktion oder irgendwie das und das planen wir zur Black Week. Dementsprechend müssen wir dann halt gucken, wie wir im Bereich Versand und Logistik quasi das Team vielleicht etwas anders allokieren bezüglich der Ressourcen, aber letztendlich auf die ganz klassischen Themen für Produktentstehung, Marketing und Co. sind da überschaubar viele Schnittpunkte letztendlich mit Kollegen direkt vor Ort.
Ja. Okay, da ihr ja auch mehrere Online-Shops betreibt und demnächst auch eine Neuregelung da kommt, nämlich der Widerrufsbutton, vielleicht an dieser Stelle an alle, die jetzt zuhören und auch irgendwie einen Online-Shop haben, das Thema da zu sensibilisieren und an dich die Frage: Seid ihr schon unterwegs, gut unterwegs, um diesen Widerrufsbutton auch pünktlich und richtig umzusetzen?
Ich hoffe mal, ich vermute es mal. Ich meine, wir sind da, also arbeiten da zum Beispiel mit Händlerbund, Trusted Shops letztendlich immer ganz gut zusammen, wo du da letztendlich gewisse Impulse halt kriegst, was an Themen zu ändern ist. Man muss aber auch sagen, ich habe letztendlich in den letzten 10, 15 Jahren diverseste Widerrufsbutton und verschiedenste Themen halt gesehen. Also das ist, glaube ich, immer so ein Punkt, sobald du online unterwegs bist, und das waren ja auch gerade das ganze Thema Abmahnung auf AGBs und Widerrufsbelehrung, Datenschutz und Co. Mhm. Ich glaube, das ist halt einfach das, was du mit der Zeit einfach mitnehmen musst. Genau. Aber hast du besondere Erfahrungen mit dem Widerrufsbutton oder wie kommst du direkt auf das Thema gerade?
Nee, er kommt ja jetzt neu, ich glaube im Juni. Es hängt ja dann immer davon ab, wie die einzelnen, also ob deine Shop-Software das dann schon mitbringt. Mhm. Also wahrscheinlich wird jetzt ein Shopify dann das sehr gut und standardmäßig vielleicht schon ausrollen. Gegebenenfalls musst du aber irgendwie ein Add-on quasi in deinem Shop installieren und je nachdem, was für eine Shop-Software du hast, musst du vielleicht dann, wenn das eben ein bisschen, wenn dein Shop schon in die Jahre gekommen ist, musst du dann irgendwann eine händische Lösung dafür bauen. Wichtig ist ja, dass dieser Button eben sehr, sehr gut im Kaufprozess, also auch nach dem Ende des Kaufprozesses integriert ist, sodass du ja dann über zwei Klicks direkt deine Bestellung widerrufen kannst. Halt anders als bisher mit dieser Widerrufserklärung und so weiter, sondern direkt angeschlossen an den Kaufprozess. So. Dann ist, glaube ich, halt eine technische Sache und natürlich dann auch nochmal gleichzeitig für die ganze Logistik, die im Zweifel dahinter sitzt, ne?
Also klar, welche Bestellung wird dann storniert?
Nichts wäre schlimmer, du schickst das Produkt ist raus und du kannst diesen Prozess gar nicht mehr stoppen. Das wäre dann doppelt ärgerlich und teuer.
Kriegen wir, glaube ich, ganz gut hin, aber wo du schon sagtest, also muss ich auch sagen, war für uns, ohne jetzt dafür Werbung direkt zu machen, absoluter Gamechanger, als wir 2018/19 irgendwann auf Shopify gewechselt haben, letztendlich das auch über alle Unternehmen in der Plus-Variante, wo du letztendlich alles in mehr Mandanten zusammenfassen kannst, was wirklich, also vorher, glaube ich, haben wir die ersten 5 Jahre, glaube ich, 6 verschiedene Shop-Systeme laufen gehabt und dann mit Shopify eigentlich nie mehr die Notwendigkeit gesehen, auch da irgendwas zu ändern.
Ja. Dann an der Stelle nochmal für alle, die jetzt im Online-Bereich unterwegs sind. Bei Für Gründer findet ihr alles zum Thema Widerrufsbutton. Auch auf YouTube haben wir da ein Video für euch und auch einen Webshop-Vergleich findet ihr bei uns, wenn ihr jetzt dabei seid, hier ein Shop-System aufzusetzen. Dann vielleicht nochmal kurz dieses Thema, das hast du am Anfang schon mit deinem Mensch, wenn dann Tag 1 da ist und wie gehe ich rein und ich drehe jetzt nicht alles auf 180 oder um 180 Grad. Also aus deiner Sicht so, wie stellst du vielleicht auch sicher, dass Schlüsselpersonen an Bord bleiben, dass du da schnell ein gutes Verhältnis hast? Was darf man nicht in den ersten 100 Tagen tun aus deiner Sicht? Also auch nochmal dieses, wie komme ich da als Neuer quasi rein, ohne ein Chaos zu verursachen?
Genau, ich glaube, also außer du siehst halt jetzt Themen, die offensichtlich falsch laufen, war es eher für mich eher der zurückhaltende Ansatz, um eher zu beobachten, zu verstehen, dann auch erstmal zu verstehen, wo du sagtest, die Schlüsselpersonen, wer sind die denn überhaupt? Weil nur weil jetzt der Inhaber sagt, Herr Meier, Herr Müller sind die welche unbedingt brauchen, muss das gar nicht unbedingt heißen, dass das halt stimmt. Und vielleicht kann das eher noch schädlich sein oder schwierig sein, weil sich die 4 Personen unter dem Herrn Meier eher über den schon die letzten 10 Jahre halt ärgern und gerade wenn man da nochmal eine Veränderung einbringen würde, letztendlich eher das noch helfen würde. Also sprich, nee, das ging eher darum zu sagen, okay, wie kann man Prozessabläufe von außen, ich sag mal, ein bisschen vom Spielfeldrand beobachten und dann halt sagen, okay, gibt es halt Punkte, wo man halt letztendlich das einmal challengen kann mit dem Eigentümer und oder dann halt aber auch nach einer gewissen Zeit und dann darf man natürlich dann auch jetzt nicht das Blatt vor dem Mund halt haben, dann zu sagen, okay, nee, das müssen wir jetzt halt ändern.
Mhm. Hast du Probleme damit gehabt, dass dann Leute einfach gegangen sind, weil sie, ich möchte eigentlich keinen neuen Eigentümer, jetzt vielleicht die Zeit, dass ich mir was Neues suche, oder hast du es hinbekommen, dass auch der Kern, die Basis dann ganz gut weiter funktioniert hat?
Ich glaube, das ist eher, wenn du aufzeigst, warum du letztendlich an das Unternehmen glaubst und warum du letztendlich oder welche, ich sag mal, potenziellen Hebel oder Maßnahmen du dir vorstellst und sowas halt offen kommunizierst, dass du da eher das Buy-in von den Kolleginnen und Kollegen bekommst, eher dieses, jetzt packen wir es halt an, in der Mentalität bekommst, als außer, da kommt jetzt jemand von Neuem. Also ich glaube, man muss halt schnell reingehen und aufpassen, dass letztendlich nicht so eine, ich sag mal, Sorge aufkommt mit, da kommt jetzt jemand Neues, ich verliere meinen Job. Quasi. Ich glaube, dieses ist halt wichtig in der Kommunikation halt immer festzustellen, zu sagen, okay, wenn wir sagen, wir ändern irgendwas, ich muss mir irgendwie ein Beispiel überlegen, von wir produzieren jetzt nichts mehr für andere, sondern nur noch für uns. Was heißt denn das? Geht dann letztendlich die Stückzahl halt runter? Heißt denn das, dann wir auch letztendlich im Team nochmal irgendwie anpassen werden oder? Nein, zu sagen, nein, wir brauchen dich halt an der und der anderen Stelle. Zum Beispiel, ich habe keine Ahnung, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, der da immer relevant ist, zu sagen, wie kann man die Kolleginnen und Kollegen halt letztendlich mit so in einem Prozess der Transition halt mitnehmen und da eher, glaube ich, auch Interesse oder idealerweise Begeisterung schaffen, um halt neue Themen letztendlich mit zusammen halt zu gestalten.
Da vielleicht noch eine Frage, das Thema Werte, weil im Endeffekt der alte Eigentümer hat da Werte, Kultur geformt oder eben passieren lassen. Jetzt bringst du ja bestimmt eigene Werte mit, hast eine eigene Idee von einer gewissen Kultur. Erstmal die Frage, hast du? Und B, wie transportierst du die quasi in die bestehenden, in die Belegschaft, die du ja auch nicht aussuchen kannst, ne? Im Sinne von, okay, wer passt denn jetzt zu meinen Werten, zu meiner Kultur, die ich ganz gerne in dem Unternehmen leben lassen würde?
Boah, ich glaube, das sind halt wahrscheinlich klassische Werte, die man vielleicht sagen kann, heutzutage natürlich auch mal ein bisschen schwieriger oder weniger werden, aber es ist halt sowas wie Vertrauen, Verlässlichkeit, Ehrlichkeit, die, glaube ich, mir da sehr wichtig sind. Mhm. Aber ich glaube, das hat sich jetzt auch nie, also da hatte ich nie ein Problem gehabt, dass ich jetzt irgendwelche Vorstellungen hatte, die jetzt so diametral anders aufgesetzt waren, als es letztendlich der vorherige Eigentümer okay. war. Es war eigentlich, muss ich sagen, eigentlich immer eher, dass es begrüßt wurde, dass jetzt eine gewisse Veränderung hinkommt. Man muss ja auch sagen, keine Ahnung, das waren halt auch natürlich immer Eigentümer, Eigentümerinnen, die jetzt, ich sag mal jetzt plakativ gesprochen, jenseits der 70 Jahre Lebensalter oder Lebenserfahrung halt waren, mhm. Wo man sich natürlich gefreut hat, cool, da ist jetzt jemand, der ist Anfang 30. Ich habe schon immer 3-4 Punkte gehabt, die habe ich mit dem Senior nie besprechen können oder mich nicht getraut oder wegen anderen Gründen so ungefähr. Okay. Hey, jetzt bringe ich das mal mit auf den Tisch. Also da hat man am Anfang häufig, dass dann plötzlich immer wieder einer an der Tür steht und sagt, hey, übrigens Jan, können wir nicht mehr das und das machen? Und das ist, glaube ich, mit am wichtigsten an der Stelle, wenn man das geschafft hat.
Mhm. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, gab es auch harte Entscheidungen und Fehler. Wenn du da vielleicht so 2-3 raussuchen würdest, woran hast du vielleicht zu lange festgehalten? Welche unbequeme Entscheidung musstest du am Ende doch treffen? Was hat vielleicht nicht so funktioniert, wie du gedacht hast?
Also ich glaube, harte Entscheidungen oder schwierige Entscheidungen sind eigentlich immer alles Sachen, die letztendlich mit Kolleginnen und Kollegen zu tun haben, weil man natürlich dann halt auch mit der Zeit, mit den Jahren, die man dann halt auch mit in einem Unternehmen halt ist, auch persönliche Bindungen halt aufbaut, aber letztendlich dann halt trotzdem merken kann, nach 12, 18, 24 Monaten, es passt halt einfach nicht. Es passt halt nicht mehr zu der neuen Welt, also das, was ich vorhin halt meinte mit Werten und Co., aber wo man sagt, okay, man geht vielleicht eine andere Geschwindigkeit, man hat andere Themen oder. Aber da muss man halt auch gucken, das ist zumal einmal wichtig, dass man das halt direkt und offen halt kommuniziert, aber halt auch an der Stelle irgendwie respektvoll, so dass das dann letztendlich auch innerhalb der Belegschaft nicht jetzt zu Problemen aufbricht. Aber häufig ist es ja auch so, dass das letztendlich auch wieder, also untereinander die Kollegen ja auch wissen, wer sozusagen dann manchmal das faule Ei im Korb halt ist. Das ist, glaube ich, so ein Thema. Oh, das hat nicht funktioniert. Man muss schon sagen, also das ganze Thema Performance Marketing und Meta war so die ersten, ich sag mal 2012 bis 2019, 2020, wo wir immer noch versucht haben zu sagen, hier ist eine Lavendelseife, kaufe sie, schon immer eine gewisse Challenge. So plus, bis man dann halt hingeht und sagt, okay, man muss halt irgendwelche Offer bauen, Bundle bauen, also dieses klassische Direct-to-Consumer-Marketing noch besser aufzusetzen. Ich glaube, das hätten wir schneller besser machen können. Puh, ansonsten, was fällt mir noch ein? Ich glaube, was zum Beispiel auch ein Thema, wir hatten kurz vor die Corona-Pandemie gestartet ist, 2019, uns entschieden, letztendlich mit Klarseifen in die USA zu expandieren, hatten eine Tochtergesellschaft gegründet, waren da eigentlich ready to go und dann war es eigentlich März, April, Mai, wo eigentlich alle Lieferketten komplett zusammengebrochen sind. Also sprich, wir keine Ware mehr ins Land bekommen hatten, Zoll nahezu unmöglich war für die nächsten 12 bis 18 Monate, wir aber trotzdem Lagerhaus und laufende Kosten halt hatten. Mhm. Könnte man jetzt sagen, ja, Pech mit dem Timing gehabt. Aber das war, glaube ich, auch so ein Thema, was wahrscheinlich besser hätte laufen können. Aber ich wüsste gar nicht, wie man es hätte besser machen können, weil das sind, glaube ich, wahrscheinlich so Ausnahmeerscheinungen, die kannst du gar nicht wirklich beeinflussen.
Ja, dann kommen wir noch kurz zu dir. Und du bist ja jetzt quasi in den verschiedenen Unternehmen in verschiedener Rolle aktiv. Aber wie organisierst du dann deinen Alltag, um den Überblick nicht zu verlieren?
Also ich muss sagen, und das war also... Ich habe nie quasi an einem der Standorte, wo produziert wird, gelebt, was es natürlich manchmal auch nochmal wieder als gewisse Herausforderung zum einen, aber für mich auch manchmal sozusagen als Entlastung zum anderen halt macht. Also sprich, ich selber lebe in München, Klarseifen Heidelberg, Strommeister Bielefeld, Edel Naturwaren ist auch wiederum Heidelberg, Pumpentechnik Erkrath bei Düsseldorf. Das heißt, ich bin zum einen viel unterwegs, aber auf der anderen Seite auch viel in München am Arbeiten. Dementsprechend war es für mich eigentlich von vornherein 2011, 12, als ich gestartet bin, eigentlich essentiell, dass wir alles zum Beispiel cloud-basiert halt aufsetzen. Also ob das halt damals eine Warenwirtschaft war, dann quasi Tools wie sowas wie ein Notion, Basecamp oder sowas, als zentrale Wissensdatenbank, um letztendlich wieder die Kolleginnen und Kollegen, die halt auch nicht vor Ort sind, sehr gut steuern zu können oder halt letztendlich alle quasi im Loop zu haben, was wir halt gerade machen. Und das ist, glaube ich, immer noch zentraler Kern all unserer Themen, die wir hier eigentlich haben. Also zu sagen, okay, wie kann man möglichst asynchron arbeiten, also sprich letztendlich halt auch den Stress aus dem Day-to-Day-Business halt rauszunehmen und wie kann man letztendlich strukturiert sich aufsetzen. Und das ist, ich merke das, wenn ich dann manchmal hier in Heidelberg komme, dann kann ich teilweise auch die ersten 2 Tage den Laptop komplett zugeklappt lassen, weil es dann halt nur Operations sind, Maschine hängt, hier ist was schief, da und so weiter oder hier ist auch mal was Positives passiert. Aber letztendlich ist das dann eher so für mich immer diese Unterscheidung, wo ich sage, okay, schaffe ich es halt irgendwie 3-4 Stunden als zentrale Fokuszeit für mich einzusetzen, wo ich dann halt letztendlich die wesentlichen Themen halt habe, die das Unternehmen oder die Unternehmen nach vorne bringen, um dann halt auch mit gutem Gewissen in Anführungsstrichen Zeit vielleicht nicht zu vergeuden, aber laufen zu lassen, wenn es halt um vielleicht nicht wahnsinnig wertstiftende Themen danach halt gehen.
Mhm. Aber gerade bei 4 Unternehmen, was machst du, um da nicht zum Flaschenhals zu werden? Also wenn Entscheidungen getroffen werden, habt ihr eine 2. Führungsebene? Wie habt ihr das aufgesetzt?
Genau, was ich ja meinte. Wir haben ja letztendlich für die Produktionsstandorte immer vor Ort letztendlich auch Kolleginnen und Kollegen, die halt das letztendlich machen. Die Seifenproduktion ist in der Regel immer für die nächsten 4 bis 8 Wochen von der Sequenz her eigentlich recht gut durchgeplant, mhm, und funktioniert auch sehr eigenständig, ohne dass ich da letztendlich irgendwie jetzt noch was zu beisteuern kann. Dann geht es eigentlich nur darum, was ich sagte, auch eine gewisse Geschwindigkeit halt aus Themen manchmal halt rauszunehmen, um zu sagen, okay, wir haben in, was weiß ich, 4 bis 6 Wochen folgende Aktion. Das sind die gleichen Schritte, die immer wieder kommen. Also viel über Prozesse zu gehen, ja, wiederkehrende Aufläufe. Und was ich hier meinte, finden wir Notion. Das ist natürlich auch irgendwas, wenn man jetzt zum Beispiel mit einem zentralen Projektmanagement-Tool Basecamp, so ähnlich wie Asana und so, glaube ich, 2012 angefangen. Das heißt, da ist jetzt auch gut 13 Jahre Wissen drin. Also es gibt viele Themen, wo auch dann die Kolleginnen und Kollegen erstmal suchen und eigentlich die Antwort schon direkt halt finden, mhm, und ich häufig dann eigentlich nur noch auf Ja-Nein-Entscheidungen halt gehen kann.
Mhm. Macht ihr Seifenentwicklung schon mit KI?
Wir machen keine Seifen, also keine Rezepturentwicklung mit KI. Wir sind jetzt aber seit Anfang des Jahres sehr stark in diesem ganzen Creative-Prozess, also mit Hicksfield und Co. halt für den Bereich Stills halt eingestiegen. Also sprich, ob es darum ging, Produkte, die wir noch nicht mal physisch vor Ort hatten, letztendlich nur über das Layout der Verpackung, dann letztendlich darüber dann quasi Moodbilder für den Shop oder für die Ads halt zu generieren. Was ich jetzt hin und wieder mal nehme, was eigentlich ganz spannend ist, was du halt auch sagtest mit Widerrufsbutton und so weiter, hast du natürlich auch im Bereich Kosmetik in Deutschland oder Europa die Kosmetikverordnung, wo gefühlt auch im Halbjahresrhythmus halt verschiedene neue Themen halt anstehen, Inhaltsstoffe, die verboten sind oder Inhaltsstoffe, die dann wieder erlaubt sind oder Verpackungsverordnungen, die sich verändern oder. Sowas zumindest schon mal, also wir haben da auch häufig externe Partner, die sowas dann letztendlich fundiert beantworten können, weil es halt irgendwelche klassischen Fachfragen halt gibt, aber solche Themen halt in der ersten Phase einmal zu challengen und zu sagen, okay, Claude, das sind die Themen, wie schaut's aus, was hat das jetzt auf mein Sortiment, was du kennst, für Einflüsse, wo muss ich jetzt an Verpackung was potenziell anpassen, um dann halt vielleicht sowas schon mal in einer gewissen Vorbereitung dann halt in den Experten übergeben zu können. Also deswegen, ich würde schon sagen, dass wir eigentlich jeden Tag regelmäßig quasi mit diversen LLMs in Berührung sind da, ja. Mhm.
Nochmal da eine abschließende Frage, gerade auch zum Thema Steuerung. Was sind so deine zentralen Kennzahlen, auf die du auch vielleicht aus Online-Shop-Sicht quasi schaust, aber eben vielleicht auch aus finanzieller Sicht beim Unternehmen? Was sind da gute Steuerungskennzahlen, die du empfehlen würdest?
Ich versuche ein bisschen generischer zu machen, weil sonst zu speziell wird, glaube ich, nichts bringen. Also weil ich hätte sonst gesagt, keine Ahnung, produzierte Seifen pro Tag oder sowas. Also sprich, man muss schon irgendwie die Output-Komponenten halt im Blick haben und dann halt zu sagen, okay, was kann ich halt machen, um jenes zu verändern? Also sprich, wenn ich sage, okay, wir haben halt nach wie vor noch ein interessantes Geschäft für den Bereich B2B, also wo wir für andere fertigen, muss ich auch sagen, hat jetzt nach Corona auch nochmal zugenommen, weil halt gerade so dieses hergestellt in Deutschland schon für viele Marken halt auch ein wichtiges Attribut halt ist. Aber da zu sagen, okay, wie sieht meine Pipeline aus? Also wir würden zum Pipe Drive als CRM-System, also zu sagen, okay, wie viele Deals habe ich, auf welchem Deal-Status stehen? Dann ist es, glaube ich, ich weiß es nicht, jeder guckt wahrscheinlich immer auf Umsatzzahlen, Wiederkaufsraten, AOVs letztendlich, ROAS, wenn du es dann so messen kannst, quasi im Performance-Marketing. Das wäre so, glaube ich, der eine oder andere Bereich. Und was ich sagte, Output, ganz klassisch, was ist in der Produktion passiert.
Jan, vielen Dank. Zum Abschluss, dein Impuls, dein Ratschlag für angehende Gründer und Gründerinnen, vielleicht diejenigen, die überlegen, auch etwas zu übernehmen, weil du hast es ja gesagt, diese Zahlen von wie viele Unternehmen haben im Prinzip keinen Nachfolger und keine Nachfolgerin, die sind ja seit Jahren hoch.
Ja.
Genauso wie ja auch Gründerzahlen niedrig sind. Also insofern gibt es da ohnehin ein Mismatch. Aber was würdest du vielleicht Leuten, die jetzt so mit dem Gedanken spielen, mitgeben wollen?
Genau, also ich würde schon mitgeben wollen, dass man letztendlich neben einer Gründung auch halt über eine Unternehmensnachfolge mal nachdenken sollte, um das in seinen potenziellen, ich sag mal, beruflichen Werdegang mit einfließen zu lassen. Weil das unterschätzt man, weil ich denke, das hatten wir vorhin auch so ein bisschen, als du über Kaufpreis und Co. gesprochen hast, weil ich glaube, das ist mit einer der Hauptgründe, den ich zumindest häufiger höre, wo potenzielle Interessierte an Nachfolgeunternehmen oder Nachfolgethemen letztendlich immer hängen bleiben, zu sagen, okay, wie soll ich das denn überhaupt bezahlen? Und diese Überlegung, wie kann ich einen Kaufpreis überhaupt bezahlen, das würde ich versuchen, erstmal ein Stück weit hinten anzustellen, weil sich häufig halt Themen doch irgendwie immer anders entwickeln können halt auch, ja. Manchmal kann es halt ganz klassisch an einem Kaufpreis scheitern, das gehört dazu, aber dann ist es, würde ich auch sagen, kein persönliches Manko, über das man dann irgendwie sich ärgern sollte. Aber was ich sagte, man hat halt häufig tolle Unternehmen, die halt eine klassische Nachfolge suchen, und halt auch dann gerne bereit sind, einen halt in diesem Nachfolgeprozess, und wenn es dann halt um sowas wie eine Kaufpreisfinanzierung halt geht, komplett zu unterstützen.
Jan, vielen Dank und viel Erfolg mit deinen Unternehmungen. Vielleicht kommt ja demnächst Nummer 5 oder 6 dazu.
Mal gucken.
Vielleicht ja auch in Ostdeutschland. Ist auf der Karte, die du vorhin gemalt hast, ist mir aufgefallen, da fehlt es noch. Und vielleicht, da gibt es ja durchaus auch ein paar Traditionsunternehmen. Insofern, wer weiß.
Absolut.
Jan, vielen Dank und bis bald.
René, danke dir für deine Zeit.
Gerne. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest eine ganze Menge an Impulsen mitnehmen. Kannst vielleicht auch die spannenden Marken, die Jan genannt hat, mal ausprobieren, mal die Website besuchen. Und wenn du jetzt drüber nachdenkst, zu gründen oder ein Unternehmen zu übernehmen, dann ja, folge vielleicht den Tipps von Jan. Viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.